Primal Kompass. Immer wissen, wo es lang geht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Immo-Kompass Podcast. Heute wollen wir mal so ein bisschen darüber sprechen, wie es dann eigentlich nach der Finanzierungsthematik weitergeht. Wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, okay, wie man sich eigentlich vorbereitet, auch auf erste Besichtigungen und generell einen Kauf in Bezug auf die Finanzierung. Und jetzt, ja, haben wir ein Objekt gefunden, haben an sich auch schon besprochen mit dem Finanzierungsberater oder der Hausbank, wie auch immer, wie eine Finanzierung im Endeffekt aussehen könnte, haben schon ein konkretes Angebot. Ja, wie geht's denn dann jetzt weiter? Tom.
Ja, moin erstmal. Also wie geht's konkret weiter? Auch da schon viele Sachen miterlebt. Es kann gut aus sein, dass man nochmal sich die Immobilie anschaut, sie nochmal unter einem anderen Aspekt besichtigt. Vielleicht, wenn man es noch nicht beim ersten Mal gemacht hat, nimmt man jemanden vom Fach mit, um da nochmal das Ganze gründlicher zu prüfen. Einen Sachverständigen, einen Gutachter, vielleicht einen Maklerfreund, wie auch immer. Oder aber man geht vielleicht auch das zweite Mal schon hin, um ja irgendwelche Dinge nochmal aufzugreifen, die man beim ersten Mal, bei der ersten Besichtigung nicht gesehen hat. So, um sich da einfach nochmal einen zweiten Eindruck vor Ort zu verschaffen. Und wenn man das da auch gemacht hat, dann ist halt parallel der, Finanzierungsprozess beantragt, ne, in die Wege geleitet worden. Das, wo wir quasi beim letzten Mal ausgestiegen sind aus der Folge, dass die Finanzierung dann final nochmal bestätigt wird von der Bank, sodass man dann quasi im nächsten Schritt den Notartermin beziehungsweise die zwei Notartermine, wenn man das so nennen möchte, in die Wege leiten kann, den großen Notartermin und den kleinen Notartermin, wie du das immer so schön nennst. auch da gibt es den einen Unterschied, dass es gewisse Fristen gibt. Es geht ja dann im ersten Step darum, dass man den Kaufvertragsentwurf sich zukommen lässt. Also man möchte das Objekt kaufen. Man beauftragt das Notariat, den Kaufvertragsentwurf zu erstellen. Der Kaufvertrag ist ja an sich ein relativ solides Grundgerüst, also relativ gleich.
Ja, genau. Also die Notare haben häufig, sorry, dass der gerade reingrätscht, die meisten Notare haben natürlich ihre eigenen Entwürfe. Das heißt, ja, da gibt es keine zentrale Datenbank. Genau. Aber ein Notar hat klassischerweise so seinen Standard-Kaufvertragsentwurf mit den Formulierungen, die er für sinnvoll empfindet oder mit, ja, wie er es halt einfach hier und da formulieren würde und passt diesen dann halt individuell auf die Kundenwünsche an. Natürlich einmal Objektdaten, Kundendaten, Käufer- und Verkäuferdaten, aber vor allem auch individuelle Sachen wie Übernahme von irgendwelchen Kosten, Mobiliar ist mit enthalten oder aber auch, dass die Kaufpreisfälligkeit, also die Zahlung des Kaufpreises erst in so und so vielen Monaten stattfinden wird, weil der Verkäufer noch in der Immobilie bis dahin leben möchte, aber jetzt schon mal verkaufen und so weiter. Genau.
Ja, genau. Also es gibt ein Grundgerüst und darüber hinaus diese ganzen individuellen Sachen, die du gerade unter anderem geschildert hast. Wie alles genau geregelt ist, das kann ja mal von, was habe ich da schon alles gesehen, von 15 Seiten Kaufvertragsentwurf bis 35 Seiten oder vielleicht sogar noch mehr sein. Je nachdem, wo man natürlich auch, das Objekt am Ende kauft. Ne? Es ist ein Einfamilienhaus, welches vielleicht freistehend ist, ist es aber vielleicht eine Eigentumswohnung in einer Eigentümergemeinschaft, wo es so einen riesen Block gibt, wo 30 Einheiten drin sind. Das alles hat damit so ein bisschen zu tun, wie der Kaufvertragsentwurf am Ende des Tages ausfällt und worauf ich hinaus wollte, wenn man beispielsweise einen gewerblichen Verkäufer hat, dann gibt es ja auch immer die Frist von 14 Tagen. Also ne, der Kaufvertragsentwurf muss dem Kunden, der Kundin bzw. Käufer, Käuferin 14 Tage vor dem Notartermin zugegangen sein, ja, damit das Ganze auch in Ruhe durchgeschaut werden kann, geprüft werden kann. Genau, das ist einmal das, was so zu berücksichtigen gilt, sorry. Und das ist quasi der große Notartermin. Ja, man sitzt dort mit dem Verkäufer, mit dem Notar und man selbst, vielleicht noch Makler, falls ein Makler im Spiel ist, beim Notar. Man geht den Kaufvertrag Wort für Wort durch, beziehungsweise der Notar, die Notarin liest den Kaufvertrag Wort für Wort durch, sodass man am Ende auf Verkäufer- und auf Käuferseite das versteht, was dort drin steht. Ne, sind wir mal ehrlich, so ein Juristendeutsch, das kann manchmal schon für den Laien sehr undurchsichtig sein. Auch ich frage mich hier und da immer nochmal wieder so, okay, hätte man das wirklich so komplex formulieren müssen? Aber ein Jurist würde dir sagen, ja, das muss so, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann gibt es quasi, wenn das quasi durch ist, wenn beide Parteien das verstanden haben und unterzeichnet haben, verlässt der Verkäufer in der Regel den Beratungsraum und der Notar sitzt mit dem Käufer, mit der Käuferin alleine dort und dann gilt es quasi in den kleinen Notartermin, wo man dann die Grundschuld bestellt.
Genau, ja. So ist es. Was gibt es grundsätzlich noch zu beachten? Also aus meiner Finanzierungsbrille. Ich würde immer empfehlen, einen Notartermin erst zu vereinbaren, wenn die Finanzierung auch bestätigt ist. Das heißt, wenn Definitiv. Die Bank die Kreditzusage gegeben hat und auch die Unterlagen für die Grundschuldbestellung zur Verfügung gestellt hat. Was ist das eigentlich? Was ist eine Grundschuld und eine Grundschuldbestellung? Ganz vereinfacht gesagt, das ist die Verpfändung der Immobilie an die Bank in Höhe des Kredits in der Regel. Und das muss man halt beim Notar machen lassen. Das heißt, man geht zum Notar nach Kauf. Ganz juristisch mehr oder weniger korrekt gesehen ist es so, man kauft die Immobilie und dann man unterschreibt den Kaufvertrag. Dann ist man schon mal potenzieller neuer Eigentümer. Es ist noch nicht komplett auf einen übergegangen alles, weil man da noch nicht bezahlt hat. Aber man bekommt vom Verkäufer dann schon die im Kaufvertrag die Vollmacht, dass man für eine Finanzierung die Immobilie schon mal in eine andere Bank verpfänden darf. Weil die Bank wird es nur auszahlen, den Kredit, wenn sie auch die Sicherheit hat. Mhm. Dann hat man also diese Grundschuldbestellung. Das heißt, man als neuer zukünftiger Eigentümer genehmigt man die Eintragung der Grundschuld, also der Verpfändung an die Bank. Und das macht man natürlich ohne den Verkäufer, weil es denen eigentlich nichts angeht, in welcher Höhe man bei welcher Bank finanziert.
Richtig.
So, genau. Grundsätzlich geht das aber nur, wie gesagt, wenn die Finanzierung auch bestätigt ist, die Kreditzusage vorliegt. Grundsätzlich würde ich auch empfehlen, wenn man eine Finanzierungszusage hat, dass man, wenn man unter den Kreditvertrag schon vor dem Notartermin unterschreibt, man innerhalb von 14 Tagen zum Notar geht. Warum? Mhm. Weil man die Finanzierung 14 Tage lang widerrufen kann, ohne Angabe von Gründen. Das heißt, ja. Wenn irgendwas schiefgehen sollte, ja, der Kauf doch nicht zustande kommt, kann man die Finanzierung widerrufen. Wenn man zum Notar geht ohne Finanzierungszusage und man hat bekommt am Ende aus welchen Gründen auch immer keine Finanzierung, hat man die Immobilie gekauft und da kann man nicht 14 Tage lang vom Kauf zurücktreten. Da ist es so mehr oder weniger dann Goodwill, dass der Verkäufer das Ganze rückabwickelt. Würde er natürlich tun, wenn man kein Geld bekommt, weil das nützt es dem Verkäufer. Aber da entstehen natürlich entsprechende Kosten insgesamt, die nicht zu unterschätzen sind.
Ja. Ja.
Deswegen empfehle ich immer, man wartet ab, bis die Kreditzusage da ist, man vereinbart dann den Notartermin und timet die Unterschrift beim Notar innerhalb der 14 Tage nach Unterschrift des Kreditvertrags. Genau.
Mhm. Ja. Danach, erfahrungsgemäß, ich weiß nicht, ob dir da Fälle vorgekommen sind, wo dem nicht so ist, aber erfahrungsgemäß ist es dann so, der Notar leitet dann die nächsten Schritte ein und die nächsten Schritte sind dann häufig in Zusammenarbeit mit Behörden, mit Ämtern, die Mühlen mahlen langsam hier in Deutschland. Das heißt, es kann dann schon mal ein paar paar Wochen auch dauern, bis man dann weiter im Prozess machen kann. Wer sich auf jeden Fall mit als allererstes meldet, ist mal wieder das Finanzamt, ne, wo man dann natürlich die Grunderwerbssteuer zahlen darf, je nachdem, wie es im Kaufvertrag geregelt ist. Aber ich sag mal, der Standard ist es ja, dass diese Nebenkosten vom Käufer übernommen werden, ne? Was wir beim letzten Mal hatten, die Grunderwerbssteuer, die je nach Bundesland variieren kann, die Grundbuch- und Notarkosten. Das heißt, das sind dann so die nächsten Briefe, die nächsten Schreiben, die man danach bekommt, was natürlich auch ähnlich wie wenn man einen Mietvertrag unterzeichnet, ne, dann hat man auch ein Übergabeprotokoll oder wenn man auszieht, ne, man hat auch da eine Abnahme. Das heißt, je nachdem, in welchem Umfang, von wem man dann letztendlich die Wohnung, das Haus gekauft hat, auch da gibt es dann ein Abnahme- bzw. Übergabeprotokoll, wo dann ja nochmal der Stand festgehalten wird, wo Schlüsselübergaben erfolgen, etc. pp.
Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an. Da kann ich einfach mal so einen Erfahrungswert teilen. Also tatsächlich gibt es sogar jemanden, der noch schneller ist als, oder in der Regel noch schneller ist als das Finanzamt. Mhm. Das ist der Notar selbst.
Ah ja, okay.
Häufig bekommt man Kopf dann, ja. Ja, so ungefähr, weil die Notare schicken meistens oder die Notarfachangestellten schicken meistens noch am selben Tag oder einen Tag nach Notar, nach dem Unterschriftstermin, die Kopie des Kaufvertrags an den Käufer, an den Verkäufern und welche Parteien auch gegebenenfalls noch ja, im Kaufvertrag genannt sind, die davon Abschriften erhalten. Unter anderem natürlich das Grundbuchamt und zusammen mit dieser Kopie an den Käufer wird auch die Rechnung, die erste an den Käufer geschickt. Das sind dann noch nicht immer die kompletten 1,5%, die der Notar bekommt, aber es ist schon mal ein Teil davon, weil der Notar seinen ersten Soll erfüllt, ja, den Entwurf erstellt, die Beurkundung durchgeführt, das Amt informiert und so weiter. Und um mal jetzt noch die Schritte, die du gerade schon übersichtlich genannt hast, nochmal ein bisschen zu zerlegen. Das heißt, der Notar meldet dem Grundbuchamt dann, hey, hier bei der Immobilie in der Meierstraße 23 in Musterhausen gibt es jetzt einen neuen Eigentümer zukünftig. Die Familie Müller hat verkauft an die in den Herrn Meier. Und dann wird der Herr Meier als zukünftiger Eigentümer eingetragen. Ich sage immer, wird mit Bleistift eingetragen. Korrekt wäre, die Auflassungsvormerkung wird eingetragen. Dann, wenn das erfolgt ist und auch die Grundschuld, wenn es denn eine Finanzierung gibt, eingetragen wurde, geht die Info zurück an den Notar. Der Notar prüft dann, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind für die sogenannte Fälligkeit. Das heißt, er schaut nochmal in dem Kaufvertrag, okay, gab es noch irgendwelche anderen Voraussetzungen als diese beiden genannten beim Amt, dass die Fälligkeit eintritt, also der Kaufpreis zur Zahlung fällig ist. Falls dem so ist, dann schickt er die Fälligkeitsmitteilung an den Käufer und auch noch andere Parteien, aber es ist ja in der Regel in der Käuferrolle. Man selbst muss dann dafür Sorge tragen, dass der Kaufpreis entsprechend gezahlt wird. Das heißt, seinen Eigenkapitalanteil zahlen, das dann der Bank nachweisen, damit die Bank dann den Rest überweist. Ja. Wenn das dann erfolgt ist, dann meldet der Verkäufer dem Notar den Eingang der Zahlung oder je nachdem, ob der Verkäufer auch noch bei einer Bank selbst ein Darlehen offen hat, meldet das die Bank, dass es eingegangen ist. Und dann meldet der Notar wiederum dem Grundbuchamt, dass die Zahlung erfolgt ist. Das Grundbuchamt trägt einen dann als vollwertigen neuen Eigentümer ein. Das heißt, die Auflassungsvormerkung wird gelöscht. Man wird als neuer Eigentümer eingetragen mit Kugelschreiber. Mhm. So erkläre ich das immer. Und dann geht die Meldung wieder zurück. Und dann ist man Eigentümer mit allen Rechten und Pflichten. Das heißt, das nennt sich dann Übergang von Nutzen und Lasten. Genau. Und so ist dann der Ablauf. Das bedeutet aber, die Rechnung von sowohl dem Grundbuchamt als auch vom Notar wird in der Regel nicht auf einmal gestellt. Also die 1,5 und 0,5% werden meistens nicht in einer Rechnung gestellt, sondern in Teilrechnungen im Sinne von nach Prozessfortschritt einfach, wenn man das so möchte. Ja. Das längste, was ich mal hatte, waren bei einem Kumpel tatsächlich sogar, der hat 2 Jahre lang gewartet, bis er vom Grundbuchamt die letzte Mitteilung oder die letzte Rechnung erhalten hat. Deswegen nicht nur, weil die erste Rechnung geringer ausfällt, als man eigentlich erwartet hat, freuen, oh, ist da doch viel günstiger geworden. Nee, solange der Prozess nicht komplett durch ist, kann und wird da hier und da noch was kommen. Das Einzige, was wirklich in eine Rechnung gestellt wird, immer ist vom Finanzamt die Grunderwerbsteuer.
Ja, was sind denn so in dem Beispiel von deinem Kumpel, aber was sind denn so Gründe, warum das einfach, also 2 Jahre ist ja schon extrem, also ist ja auch nicht die Regel, ja, aber was waren da die Gründe?
Also bei ihm war es tatsächlich so, dass da nur die Rechnung gefehlt hat, das heißt, da waren eigentlich alle Schritte schon erfolgt, nur hat das Amt die Rechnung nicht geschickt. Aber grundsätzlich, warum zieht sich sowas? Warum dauert es häufig von Notartermin bis hin zu, man ist wirklich vollwertiger Eigentümer? Das kann unterschiedliche Gründe haben, ja. Einfach, zum einen natürlich dass es beim Amt sehr, sehr viele Anfragen gibt, Anträge, wie auch immer. Und dort häufig nur eine sehr geringe Besetzung halt einfach, also personell haben die einfach Engpässe in vielen, vielen Regionen, muss man einfach ganz offen und ehrlich sagen. Dann kann es aber auch andere Gründe haben, zum Beispiel, dass bevor man als, also dass man gekauft hat, aber bevor man als Eigentümer eingetragen werden kann, kann es sein, dass noch andere Parteien gefragt werden müssen, ob sie ihr Vorkaufsrecht ziehen wollen. Ja, das gibt es manchmal in manchmal in diversen Gemeinden, dass die Gemeinde an sich ein Vorkaufsrecht hat. Das heißt, wenn man die Immobilie wieder verkauft oder man hat die Immobilie von der Gemeinde gekauft, beziehungsweise das Grundstück, hat darauf gebaut und die Gemeinde behält sich aus diversen Gründen vor, wenn das Ganze wieder verkauft werden soll, als erster gefragt zu werden oder zuerst gefragt zu werden, um es gegebenenfalls das Grundstück zurückzukaufen, wofür auch immer. Das heißt, das gibt es, das kann sowohl Privatpersonen sein, als aber auch Gemeinden, Städte, wie auch immer. Und dann muss die Partei vielleicht zuerst gefragt werden und dadurch verzögert sich das Ganze, ja. Oder anderer Schritt, es muss noch irgendwas im Grundbuch zuerst gelöscht werden, wozu aber wieder andere Parteien mit irgendwelchen Unterlagen benötigt werden, die verzögern den Prozess. Oder aber es handelt sich um ein Objekt, das um ein Mehrfamilienhaus beispielsweise, in dem man eine Eigentumswohnung kaufen möchte oder gekauft hat dann, aber diese Immobilie ist noch nicht geteilt worden vollständig. Was meint das? Naja, normalerweise hat ein Grundstück ein Grundbuch sozusagen und das ist egal, ob da ein Einfamilienhaus oder ein 50-Parteien-Haus draufsteht. Und damit man aber die Immobilie quasi, also bei einem Mehrfamilienhaus, jede Wohnung einzeln verkaufen kann, muss diese Immobilie geteilt werden, damit man nicht ein Grundbuch hat, sondern halt für jede Wohnung ein Grundbuch. Und gerade größere Bauträger beantragen das und verkaufen aber schon, bevor die Teilung komplett auch durchgezogen wurde. Das heißt, diese Grundbücher angelegt wurden, gehen die schon zum Notar mit den Kunden. Das ist kein Problem, aber die Kunden können halt, die neuen Eigentümer können halt dann erst als Eigentümer eingetragen werden, wenn diese Einzelgrundbücher schon gebildet wurden.
Und diese Teilungen erfolgen halt ja nicht nur auf Wohnungen, sondern gegebenenfalls ja auch noch auf Kellerräume, auf Stellplätze.
Genau,
und
genau,
je umfangreicher das Ganze ist, desto länger dauert das dann, ja, definitiv.
Genau. Aber ich sag mal, klassischerweise, wenn man jetzt ganz normal sich eine Immobilie kauft, ein Einfamilienhaus, Einfamilienhaus, sagen wir jetzt mal, Doppelhaushälfte oder ein schon geteiltes Objekt, dann dauert es zwischen 2 und 6 Wochen, würde ich sagen, bis man die Kaufpreisfälligkeit erhält. Eher so in Richtung 6 Wochen tendieren.
Genau. Ja. Insgesamt bei so einem Kaufprozess ist das ja eher so eine, ich will nicht sagen Achterbahnfahrt, also schon irgendwo, ne, eine Achterbahnfahrt der Gefühle irgendwo. Ne, man hinterfragt, man ist euphorisiert, dann wird's irgendwie, kommt's näher, dass man tatsächlich für eine große Summe kauft. Man hinterfragt nochmal. Das ist ja, glaube ich, relativ normal. Aber halt auch eine Achterbahnfahrt. Ich sag mal, was so die Geschwindigkeit im Prozess angeht. Ne? Man sollte sich natürlich am Anfang etwas mehr Zeit lassen und nicht überstürzt jetzt einfach die erstbeste Immobilie kaufen, die einem da vor die Flinte kommt, sondern ne, man sollte das schon auf Herz und Nieren prüfen. Dann hat man, wie du schon gesagt hast, ne, wenn die Finanzierungsbestätigung, wenn das Angebot da ist, dann hat man wieder seine 14 Tage, wo man dann irgendwie mal zu Potte kommen muss. Ansonsten ist das Ganze wieder ein bisschen gefährdet, da muss man mal kurz so ein bisschen aufs Gas treten. Bedeutet natürlich im Vorfeld, sich gut vorzubereiten und sich da vielleicht auch nochmal die Extrarunde zu nehmen, um sich wirklich der Sache sicher zu sein. Und wenn man dann beim Notar war, dann hat man quasi wieder andere Parteien, die involviert sind, wo man dann sich einfach auch zurücklehnen kann und jetzt nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen muss, wenn es dann ein bisschen länger dauert. Das hat in der Regel nichts mit dem Objekt als solches an sich zu tun, sondern es liegt einfach daran, dass viel Bürokratie da noch hinterhängt, dass viele Parteien, die vielleicht etwas unterbesetzt sind, da involviert sind, Prioritäten anders sind. Auch die Jahreszeit, habe ich gemerkt, ist immer sehr entscheidend, ne, wenn es zum Jahresende hingeht und die Ziele bei Banken oder irgendwo anders erreicht sind, dann ist die Prio da vielleicht auch nicht mehr so hoch. Also das ist einfach ganz normal in diesem Prozess, musste ich auch feststellen. Aber so konnten wir, glaube ich, mal den Prozess von, hey, da ist was Interessantes, was mache ich da eigentlich bei der Bank, bis hin zu, jo, ich habe was gefunden, möchte das gerne kaufen, was kommt dann eigentlich auf mich zu, ganz gut beleuchten können in dieser und in der letzten Folge. Hast du noch jetzt in dem Moment Punkte, wo du sagst,
ich würde noch was ergänzen.
Sehr gerne.
Ganz kurz, wenn ich darf, und zwar die 14-Tage-Frist, genau, das hatten wir jetzt mehrfach schon, die, was die nochmal genau meint, die meint, dass der Kaufvertragsentwurf beim Käufer 14 Tage dem vorliegen muss, bevor es zum Notar geht, wenn es einen gewerblichen Verkäufer gibt. Jetzt ist es also dementsprechend so, wenn es einen Privatverkäufer gibt, dann kann natürlich theoretisch heute der Kaufvertragsentwurf zugehen und morgen der Notartermin stattfinden.
Ja.
Und hier ist mir aber ganz wichtig, dass man sich hier vor allem von Maklern bitte keinen Druck machen lässt, sondern sich wirklich die Zeit und die Ruhe nimmt, den Vertrag zu lesen, zu verstehen, Fragen zu stellen und vor allem auch, hatte ich jetzt schon häufiger erwähnt, auch in der letzten Folge, die Finanzierung vorher zu klären. Erst muss die Finanzierung final von der Bank bestätigt sein, sonst hat keine Partei was davon.
Ja.
Natürlich, der Makler hat in dem Moment, wo die Tinte trocken ist beim Kaufvertrag, das Recht, soweit ich informiert bin, die Rechnung zu stellen. Ja, also eigentlich ist seine Aufgabe da vorbei. Deswegen die Finanzierung kann dem Makler eigentlich fast egal sein. Und dementsprechend handhaben das auch manche tatsächlich so, möglichst schnell, Hauptsache Notartermin. Aber da würde ich mir keinen Druck machen lassen. Das ist, viel weniger.
Guter Punkt,
ja. Ja, man muss auch sagen, es gab einfach eine Zeit, da waren sehr viele, Immobilienmakler auf dem Markt, die eher versucht haben, damit das schnelle Geld zu machen, sozusagen, was so ein bisschen leider das Berufsbild ins Negative gezogen hat, was ich sehr schade finde, weil es gibt sehr, sehr, sehr viele Immobilienmakler am Markt, die sich wirklich Mühe geben, die da sehr viel Herzblut auch investieren und die ihr Geld absolut wert sind. Deswegen an der Stelle auch nochmal, würde ich auf keinen Fall pauschal unterschreiben, dass ein Makler was Schlechtes ist, wie es leider sehr oft heißt. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr gute Immobilienmakler, die machen einen sehr guten Job. Und das merken wir auch als Finanzierungsvermittler, muss ich da an dem Punkt einfach mal anmerken. Das macht es für viele Seiten angenehmer. Es gibt auch viele, viele Kunden, die ich habe, die explizit mit Maklern zusammenarbeiten und halt denen ihr Suchprofil, egal ob es für Eigenheim, Kapitalanlage, wie auch immer, geben und dann häufig auch als erste benachrichtigt werden. Ja, also dadurch bekommt man auch häufiger mal Deals, die halt gar nicht erst auf ImmoScout und sonst irgendwo landen und vielleicht auch mal einfach Sahnestückchen sind. Ja, deswegen. Ja.
Also gute Makler haben definitiv ihre Daseinsberechtigung
absolut.
Und sind auch das Geld wert. Und ich finde, es hilft halt immer, nochmal richtig cool, dass du diesen Punkt mit reingebracht hast. Ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, sich da nicht unter Druck setzen zu lassen. Und ich glaube, um das Ganze besser einordnen zu können, hilft es halt, ne, da so ein bisschen Transparenz mal reinzubringen. Und meine Erfahrung ist die gleiche oder mein Wissensstand ist der gleiche, dass sobald die Tinte trocken ist, der Makler halt seine Provision erhält und auch ein Makler, man kriegt es ja selber auch mit oder ich habe es ja selber auch mitbekommen, bei mir selbst oder bei Kollegen, es kann dann doch nochmal immer unerwartet irgendwie was passieren, ja, dass man dann doch von dem Kauf oder von dem Notartermin zurücktritt, also gar nicht mal jetzt irgendwie was Bewusstes, aber dann, keine Ahnung, wird man auf einmal gekündigt und ne, geht in Kurzarbeit und es wird alles über den Haufen geworfen, die ganze lange Arbeit. Das kriegt so ein Makler, der länger dabei ist, auch mit. Versucht dann natürlich das Ding möglichst schnell abzuschließen. Aber da ganz, ganz wichtig, das mag ich nicht pauschalisieren, dass das vorsätzlich gemacht wird, das auf gar keinen Fall, nur versteht, warum das vielleicht mal so sein kann, dass der Makler da auf einen Notartermin drückt, in Anführungszeichen, der ein paar Tage nach Zugang des Kaufvertragsentwurfs liegt. Nehmt ihm das nicht übel, seid euch einfach sicher und selbstbewusst, dass ihr den Kaufvertrag in Ruhe durchschauen könnt, prüft ihn, macht dann den Notartermin und dann sind am Ende des Tages auch alle Parteien happy.
Ja, genau. Gut. Das wär's, denke ich mal. Jetzt zu dem Thema.
Passt.
Danke dir, Torben, für deine Ausführungen.
Danke dir.
Danke euch fürs Einschalten und ja, hast du noch ein paar abschließende Worte? Eben hast du mich gefragt, da hatte ich welche. Wie sieht's bei dir aus?
Nö, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Hört in der nächsten Folge wieder rein, wenn ihr mehr zum Thema Immobilien wissen möchtet. Für heute war es das von meiner Seite aus. Bedankt habe ich mich bei dir. Wünsche euch ja noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ja, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.